ist dann die Gameboy-Zeit, falls man noch einen hat.
Habe ich nicht mehr, wurde mir in der Schule geklaut.
Okay,
Oh.
na gut, dann.
Mit meiner Pokémon Blaue Edition. Da hat jemand Schnapsi dir alle ein bisschen zu wörtlich genommen.
Willkommen zurück zum zweiten Geekkeller-Podcast. Wieder mit dabei Felix
Hallo.
und Erik.
Hallo.
Und heute haben wir uns mal überlegt, ein bisschen über THQ zu reden, denn das war so wahrscheinlich so ziemlich die größte News der letzten Woche oder kurz nachdem wir jetzt unseren letzten Podcast aufgenommen hatten, ist THQ pleite bzw. in Insolvenz gegangen und wurde dann, sag ich mal, zerfleddert von einzelnen Firmen. Also so, dass jede Marke einfach an irgendeine andere Firma mitkam oder an irgendeinen anderen Publisher. Und wir sparen uns heute jetzt einfach mal Zahlen und deswegen wollen wir uns einfach mal heute ein bisschen damit auseinandersetzen, was jetzt vielleicht so aus den wichtigsten Spielen eventuell passieren, also was aus denen werden könnte. Weil ja doch so also ein Publisher-Wechsel in manchen Fällen schon auch eine Umorientierung beim Spiel selbst bedeuten kann. Ja, was denkt ihr, Jungs? Warum ist THQ überhaupt pleite gegangen?
Also ich kann auch noch spekulieren, aber ich habe heute eine Newsüberschrift gelesen, dass THQ gerettet hätte werden können. Aber ich habe mir blöderweise die News nicht durchgelesen, sonst könnte ich dazu vielleicht irgendwas sagen. Ich schätze einfach, es hatte was mit Fehlinvestitionen und so weiter zu tun. Genau weiß ich es nicht.
Weil
Keine
ja
Ahnung.
eigentlich, also eigentlich sind die Marken ja relativ stark, die jetzt hinter, oder ja, die jetzt im Endeffekt zu THQ gehören. Metro zum Beispiel ist ja eine relativ starke, also zumindest das Metro 2033 oder 2033 war ja relativ erfolgreich. Was gehört noch alles zu THQ?
Saints Row 3 war ziemlich erfolgreich.
Homefront, trotz dessen, dass es nicht so gut war, lief es ja, denke ich, trotzdem relativ gut von Verkäufen her.
Alles von Relic Entertainment, die Company of Heroes Marke, Warhammer
Ja,
ist, glaube ich,
das
auch von Relic.
ist beides sehr erfolgreich auf jeden Fall. Also, es dürfte nicht an den Lizenzen gelegen haben. Man
Man
kann
muss
es ja.
aber ehrlich auch sagen, dass. Ich glaube, Company of Heroes und Homefront waren eigentlich, zumindest Homefront im Multiplayer, waren eigentlich so die zwei einzigen Spiele, die einen wirklichen Kopierschutz durch Online-Zwang hatten, oder?
Das sehe ich gerade gar nicht so genau. Also Company of Heroes habe ich gespielt, aber lief das nicht offline?
Er hat mittlerweile Online-Zwang, du brauchst ein Konto und
Oh.
Benutzerkonto.
Also,
Insofern alles, was jetzt praktisch normaler Singleplayer ist, Darksiders, Metro, ist ja alles crackbar. Vielleicht hatten sie einfach große Umsatzeinbußen an Raubkopien.
Das kann natürlich auch sein. Sie hatten auf jeden Fall sich gerade jetzt zum Ende hinaus. Hatten sie ja dieses, was war denn das? Auch ein Bundle quasi. Also, es gab ja jetzt in der Zeit viele Bundles für Indie-Spiele, also quasi, wo dann mehrere Indie-Spiele in so ein Paket geschnürt werden und dann kann man es relativ günstig kaufen und manchmal auch sogar mit eigenen Preisvorstellungen. Also, man kann dann quasi angeben zwischen, also man kann rein theoretisch 50 Cent angeben und kriegt die Spiele. Und das hat THQ halt auch gemacht mit ihren Top-Titeln. Also, da war dann Darksiders mit dabei und da war Metro dabei und da war die ganzen Company of Heroes Teile waren dabei und die hätte man rein theoretisch für, ich glaube, ab $5 oder sowas kaufen können, alle zusammen. Und auch bei Steam war die Aktion sehr lustig während des Holiday Sales im Winter, während alle anderen oder Publisher Sachen so um die 124 Euro oder so gekostet haben, hat das THQ-Paket halt 25 Euro gekostet, was relativ bitter war und was halt irgendwie schon so den Abgang von THQ gezeigt hat.
Ja, der
War halt sehr,
Ausverkauf hat sich abgezeichnet, ganz
war halt
klar.
sehr, tra ja, war halt sehr traurig anzusehen. Aber man kann nur hoffen, dass trotzdem noch so genügend Leute zugeschlagen haben, auch wenn es jetzt THQ nicht retten konnte. Aber nochmal
Ich
mit
muss sagen,
sowas.
es ist schade um die Marke THQ, aber schlussendlich ist es mir lieber, sie gehen den Schritt in die Insolvenz und verkaufen ihre Marken, ihre Entwicklerstudios und ihre Spiele, als irgendwie dann unfertige Spiele auf den Markt zu bringen und zu versuchen, sich so durchzumogeln.
Das stimmt natürlich auch. Es ist halt, ja, THQ war. Also, woher kommt das eigentlich, diese Sympathie zu THQ? Also, ich kenne ja jetzt extrem viele Leute, also viele Gamer, die sagen, dass ihnen THQ aus irgendeinem Grund sympathisch ist. Aber ich wüsste jetzt, also mir ja auch, aber ich kann es mir irgendwie selbst nicht so direkt erklären, ob es jetzt an Marken liegt oder dass sie jetzt bisher immer mit Kopierschutz relativ zurückhaltend waren.
Das ist wahrscheinlich
Böse. Kleine Raubkopierer
hier. Nee.
Es gibt wahrscheinlich deshalb Sympathien, weil THQ nicht EA heißt oder Activision.
Na ja, gut. Ja, THQ ist halt wirklich schade drum. Aber man kann halt wirklich hoffen, dass die einzelnen Spiele jetzt in den neuen Zuhause quasi jetzt genauso gut aufgehoben werden. Teilweise sind es ja sehr interessante Firmen zu lesen. Sega, Koch Media, Crytek, Take-Two und Ubisoft, um mal ein paar zu nennen. Mit jeweils unterschiedlichen Marken. Also Crytek hatte ja schon vorher an Homefront mitgewerkelt und published jetzt gleich mit. Metro zu Koch Media. Felix, du weißt ein bisschen besser Bescheid als ich, was mit Koch Media jetzt oder was dazu alles gehört.
Ja, zu Koch Media gehören im Prinzip alle Spiele, die viele Bugs hatten.
Das ist schon mal sehr gut.
Und wenn da jetzt Metro auch landet mit einem osteuropäischen Studio, dann sind die da ganz gut aufgehoben, glaube ich.
Ja. Aber von Koch Media kommt ja auch Risen, soweit ich weiß. Und
Ja.
Risen war ja jetzt nicht ganz so verbuggt. Das war ja relativ solide, muss man sagen. Und man kann ja gerade bei Metro hoffe ich einfach, dass das im Großen und Ganzen einfach schon fertig war und jetzt nur noch der Feinschliff kommt.
Ja, genau. Man
So.
merkt, Felix ist der Metro-Fan. Ja, genau. Stirbt Metro.
So, was ist diese Woche sonst noch so passiert? Weg von den eher traurigen Nachrichten zu, okay, nicht gleich guten Nachrichten, aber eher zu seltsamen Nachrichten, was man heute so von Crytek gehört hat. Heute ging ja dann, ist ja die Crysis 3 Beta online gegangen. Und da gab es halt sehr interessante Sachen zu hören, dass zum Beispiel eine Anmeldung bei Facebook erforderlich ist und dort ein Formular ausgefüllt werden musste, wo sogar dann die ID von Personalausweis mit angegeben werden musste, was natürlich für einen Aufschrei gesorgt hat. Und das Lustige ist aber, dass so hinter den Kulissen immer mehr gezeigt wurde, so von Chip zum Beispiel oder von anderen, also intern quasi zwischen den Spielern, herausgefunden wurde, dass man einfach mit einem VPN, also mit einem Proxy-Server, einfach über Origin die Beta laden konnte und spielen konnte, ohne irgendwas mit Facebook zu machen oder dass auch insgesamt die ganze Facebook-Aktion gar nicht notwendig war, um auf die Server zu kommen.
Klasse praktizierter Jugendschutz.
Ja gut, Jugendschutz vielleicht, vielleicht auch eher Pseudo-Jugendschutz, aber vor allem ist es eine grandiose Werbeaktion, in Anführungsstrichen grandios, weil Crytek dadurch natürlich schön Klicks sammeln kann auf Facebook und das eigentlich gar nicht nötig ist. Also jeder, der sich quasi ein bisschen damit auseinandersetzt, kann das umgehen. Ist jetzt halt eine sehr seltsame Aktion, aber
Ist das Umgehen dann nicht illegal?
Nee, VPN
ja.
nutzen wird sogar begrüßt vom Recht.
Okay. Ja,
Nee,
aber
ich
das ist
meine
ja.
solche Anmeldesachen, wenn man
Ach
halt
so.
praktisch den normalen geplanten Weg einfach umgeht.
So wie ich das verstanden habe, brauchst du schon einen Beta-Key. Also du kriegst dann einen Beta-Key über E-Mail zum Beispiel, denke ich jetzt mal ganz stark. Und dann wollen die aber, dass du quasi mit dem Beta-Key dich auf Facebook für so ein Formular anmeldest, um dann wahrscheinlich noch, um dann in Anführungsstrichen die Freischaltung zu bekommen für die Server. Also so habe ich das jetzt verstanden. Also ganz abstruses System. Und dabei kannst du aber den Beta-Key halt einfach bei Origin eingeben und fertig. Und dann kannst du die Beta zocken. Und dann habt ihr was gehört, so was jetzt die ersten Meinungen sind von der Beta vielleicht schon mal?
Nee, noch nicht, aber ich finde, dass die ganze Aktion ist irgendwie so, also das kann man irgendwie von zwei Seiten betrachten. Einerseits bekommen damit wahnsinnig viele Leute die Möglichkeit, Crysis 3 schon mal vorab auszuprobieren, was ja auch nicht so unbedingt gang und gäbe ist.
Ja.
Und zum anderen erwartet Crytek aber auch irgendwie, weil es ja ein Beta-Test ist, dass sie Feedback bekommen und dass sie ihr Spiel verbessern können und dass deshalb im Prinzip mehr Leute das letztendlich gut finden. Also ist halt die Frage, was letztendlich für Anforderungen an die Beta-Tester besteht. Also wenn sie wirklich viel von denen zurückbekommen wollen, dann ist es ein bisschen doof, dass sie das halt so mit so einer riesen Marketingaktion verbinden, dass man da über Facebook angemeldet sein muss und so.
Also wenn man da jetzt mal ehrlich ist, dann ist das, denke ich, dann sind das solche Beta-Aktionen, die wirklich nur auf Werbegrundlage laufen. Also würde ich jetzt einfach mal so einschätzen. Da sonst, ansonsten gibt es ja meistens wenigstens noch zu so einer Beta-Bewerbung, muss man wenigstens einen Grund angeben. Vielleicht ist das auch nur so Pseudo-Gehabe, so von wegen, gebt einen Grund an und dann wählen wir euch aus und am Ende sitzt aber dort gar keiner am anderen Ende, sondern da liest auch einfach irgendjemand das einfach oder sortiert auch ein PC das einfach aus. Aber ich denke, dass Crytek da gar kein Feedback direkt erwartet, würde ich jetzt einfach schätzen. Das wird einfach nur sein, dass alle Leute das schon mal sehen können und dass vielleicht schon die ersten Leute sagen, boah, das wird total genial. Und dann gibt es natürlich wieder welche, die sagen, das wird weniger gut. Ich habe es jetzt selbst auch noch nicht gespielt, also ich kann es auch nicht einschätzen, aber ich werde es bestimmt mal probieren.
Also der Multiplayer von Far Cry, von Crysis 3, ist im Prinzip auch was, was mich so gar nicht interessiert. Also ich will eigentlich nur den Singleplayer spielen.
Also sie haben zwar versucht, irgendwie viel jetzt mit den Multiplayer-Modi anzustellen. Also ich hatte jetzt nur auf YouTube mal ein Let's Play gesehen, quasi von dem Hunter-Modus, glaube ich, irgendwie sowas. Also es ist quasi so, dass auf der einen Seite spielen normale Marines oder Russen oder Chinesen, wer auch immer jetzt die Bösewichte diesmal sind, oder wer jetzt immer die Gegner aktuell sind, außer Aliens. Und auf der anderen Seite spielen halt Leute im Nanosuit und während die eine Seite quasi immer unsichtbare Gegner gegen sich hat, nämlich die Menschen im Nanosuit, und quasi nur auf so ein Klicken oder auf so ein Ticken hören können, wann einer ankommt. Also man hört dann halt immer lauter werden das Ticken, wenn einer näher kommt und muss dann halt gucken. Man sieht natürlich dann so nur halbdurchsichtig noch die Leute, aber man muss halt schon ein bisschen gucken. Und als Hunter hat man halt, also als Unsichtbarer hat man quasi nur einen Bogen und muss halt versuchen, die anderen da zu bekommen. Und das sah wirklich relativ interessant aus, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt länger als 2, 3 Runden besonders spannend ist.
Ja, also das ist halt das Ding, ob sich das dann, also im Prinzip haben diese Multiplayer-Titel ja dann auch immer Konkurrenz wie Battlefield 3 und Modern Warfare 2. Und also mir persönlich reichen Modern Warfare und Battlefield vom Multiplayer her, und Crysis 3 würde ich nicht kaufen wegen des Multiplayers. Also da ist mir das eigentlich alles egal.
Ja, ist, denke ich, auch die Meinung von den meisten.
Interessant wäre es vielleicht, um schon mal zu testen, ob der PC die Grafik aushält.
Ja. Wobei, da muss ich auch sagen, dass ich mich damals, in Anführungsstrichen damals, da habe ich auch die Beta gespielt und hatte mich total drüber gefreut, dass die Maps einigermaßen flüssig laufen und dann ja, wurden meine Hoffnungen mit dem Hauptspiel zerstört. Da waren dann schon die Anforderungen noch ein bisschen brutaler. Aber ich denke, um so ganz grob die Richtung abzuschätzen, wird es schon ausreichen. Also zumindest kann man sich sicher sein, wenn die Beta schon nicht läuft, dann läuft das Hauptspiel auf keinen Fall. Das, zumindest da kann man sich schon mal relativ sicher sein. Von Crysis 3 zu einem anderen Titel, der wahrscheinlich, falls er auf dem PC erscheint, relativ hohe Anforderungen haben wird, und zwar GTA 5. Und Felix, du hattest mir ja vor uns erzählt, dass heute irgendwelche neuen Gerüchte von GTA 5 für den PC aufgekommen sind. Was hört man da jetzt so neuerdings?
Also in der letzten Woche wurde halt festgestellt, dass Amazon andauernd meint, dass man auch eine PC-Version vorbestellen kann. Also im deutschen Amazon Store und im französischen Amazon Store kann man wohl eine PC-Version vorbestellen. Und jetzt stand auch noch in so einem LinkedIn-Profil von einem Entwickler bei Rockstar Games, dass er an den Animationen arbeitet, unter anderem für die Xbox 360, PS3 und eben auch für den PC. Und das sind halt alles so kleinere Hinweise, eventuell, dass GTA 5 auch für den PC erscheinen könnte. Was ja viele Leute hoffen, was aber noch gar nicht so sicher ist.
Aber ja, wie es halt bei Rockstar immer so unsicher ist, dass dann GTA auf den PC kommt und ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt es dann trotzdem. Man kann halt nur hoffen, dass diesmal vielleicht etwas besser funktioniert, nee, portioniert, portiert ist. Entschuldigung, ja.
Besser portioniert, ja.
Okay. Und dann gab es ja noch News, dass irgendwie jetzt GTA 5 irgendwas Futuristisches geplant sei in irgendeiner Hinsicht. Hat da jemand was gehört?
Ja, ich glaube, letztes Jahr auf der E3 hatte Ubisoft sowas angekündigt. Das war so eine ganz neue Serie und das heißt Watch Dogs. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Rockstar Games damit was zu tun hat, aber auf jeden Fall hört sich das, oder auch die Trailer, was man da so schon sehen konnte, sieht sehr nach GTA in der Zukunft aus.
Also gut abgeklaut quasi. Ja, was gab es diese Woche sonst noch so Interessantes? Ja,
Oh ja.
oh ja,
Oh ja.
wo alle gedacht hätten, es werden niemals Spiele dafür erscheinen. Es sind doch Spiele gekommen, mehr oder weniger. Und ich kenne mich jetzt noch nicht so aus. Ich habe mir zwar mal diese ganze Kickstarter-Aktion angeguckt, aber Felix, du kennst dich aus.
Also dieses
Vielleicht
Uja-Ding
ganz kurz,
ist
vielleicht erklärst du auch noch mal kurz den Leuten genau, was Ouya überhaupt direkt ist, falls irgendjemand das noch nicht mitbekommen hat. Das wäre noch cool.
Also Ouya ist irgendwie so eine Mini-Konsole, die 90 Dollar kostet, kaum was kann oder beziehungsweise so viel kann wie ein Smartphone und auf dem die basiert dann auch irgendwie auf Android und da laufen dann nur Android-Spiele drauf und Minecraft in niedrigen Details. Und da hatten ganz viele Leute gezweifelt, dass da überhaupt Spiele dafür kommen werden. Und da gab es jetzt aber einen Game Jam, also so eine 10-tägige Aktion, in der Entwickler quasi brainstormen konnten und einfach drauf losentwickelt haben. Und dabei sind über 150 Spiele zustande gekommen. Und das sind zwar alles noch Prototypen, aber das sind definitiv Titel, die fertig entwickelt werden und die man letztendlich dann auch auf der Ouya-Konsole sehen wird. Also man muss mittlerweile keine Bedenken mehr haben, dass es wenig Spiele für die Ouya geben könnte.
Und hat man jetzt auch schon mitgekriegt, was jetzt so für Spiele, also ist es jetzt trotzdem sowas wie Angry Birds und Farmville oder sind da auch jetzt außer Minecraft auch ein paar hochwertige oder auch bessere Titel mit dabei? Vielleicht auch ältere, also sowas wie Baldur's Gate oder erste StarCraft-Teil, haben die sich sowas auch überlegt? Ach nee, wobei StarCraft ist vielleicht eher, na gut, die beiden Beispiele waren eher doof für Controller oder insgesamt für eine Konsole.
Ja, also die Konsole ist aber im Prinzip darauf ausgerichtet, dass man da alle mögliche Hardware anschließen kann.
Ach so, okay.
Also mit Hardware meine ich, was so Tastaturen angeht und so. Also Strategiespiele wären da theoretisch auch kein Problem,
Ach
denke ich
so,
mal.
das ist was, was ich sehr begrüßen würde für die nächste Konsolengeneration, wenn sie es vielleicht einfach erlauben würden, Maus und Tastatur ganz problemlos anzuschließen. Aber dann wird es halt für Multiplayer ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt.
Und jetzt noch was quasi für unsere MOBA-Freunde. Irgendeine News zu Dota 2?
Ja, und zwar habe ich gelesen diese Woche, wollte sich eine Seite namens Dota Buff einem Ranking-System für Dota 2 annehmen. Es gibt wohl auch ein Pendant zu League of Legends. Und nachdem Valve allerdings Wind davon bekommen hat, dass die Seite sowas plant, haben die dem Ganzen direkt einen Riegel vorgeschoben und haben ein größeres Update veröffentlicht, in dem praktisch die Option integriert ist, dass jeder Spieler jetzt entscheiden darf, inwieweit er seine Profildaten und seine Match-History mit dritten Seiten teilt. Und diese Option ist allerdings von vornherein auf privat gestellt gewesen. Und das war sozusagen das Ende für den Plan von Dota Buff. Weil somit alle Matches, die bisher gespielt wurden, nicht mehr mit in die Rückberechnung mit einfließen können für dieses Ranking. Und da dieses Ranking nur aufgrund von Rückberechnung von Spielen stattfinden kann, weil man ja keinen Einblick in praktisch dieses Dota 2 Matchmaking in diesen, wie nennt man diesen Code,
Source.
Programmiercode hat. Wurde dieser Plan von Dota Buff sozusagen zerstört von Valve? Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum könnte Valve das gemacht haben? Ist es überhaupt legitim? Also legitim insofern ist es schon, weil es ist ihr Spiel. Sie können damit natürlich machen, was sie wollen. Aber es gab ja auch Kritik aus der Competitive Scene, gerade im Profibereich, wegen einem fehlenden Ranking im Dota 2. Weil damit auch dieser ganze interne Wettkampf ein bisschen eingeschränkt wird. Valve allerdings hat wieder das Argument gebracht, wir wollen diese Flames vermeiden. So dass ich in einer Matchlobby bin, sehe, da ist ein Spieler drin, der ist viel niedriger gerankt als ich, also mache ich ihn schon von vornherein fertig. Oder lief einfach mal ein Spiel, wenn es nicht so wirklich läuft.
Und ist
Wo
es
liegt jetzt? Ja?
bei Dota 2 nicht auch so, dass man Spieler bewerten kann? Also irgendwie, der war besonders sportlich und der hat nur rumgeflamed und so.
Ich glaube schon, es gab es zumindest in der Beta. Ich wüsste nicht, warum sie das rausgenommen haben sollten. Das
Und
gleiche gibt es ja mittlerweile für League of Legends auch.
genau, und da könnte es doch vielleicht sein, dass sich Spieler nach einem Spiel angucken, ja, was hatte der Typ eigentlich für Statistiken? Und wenn die dann feststellen, dass er eigentlich voll der Noob ist oder die meisten Spiele versaut, dass sie dem dann auch eine schlechte Bewertung geben. Und
Ah, ich glaube aber, die Bewertung läuft ja schon eher wegen dem Spiel, was gerade gespielt wurde.
ja.
Also wenn du ein Spiel gespielt hast und einer war ein richtig guter Supporter, dann wirst du ihn wahrscheinlich als Teamplayer ehren oder sonst was, auch wenn er eine scheiß KD im Profil stehen hat. Würde ich zumindest machen.
Ah, da kommt es ein bisschen drauf an, wie sozial die Spieler tatsächlich sind.
Ja gut, über soziales Verhalten kann man sich in MOBAs ja streiten.
Das stimmt, ja.
Allerdings finde ich es persönlich auch ein bisschen schade. Soweit ich das mitbekommen habe, hatte Dota Buff sowieso geplant, ein ganz ausführliches Ranking und eine ganz ausführliche Statistik nur gegen Geld anzubieten. Also, dass die, die das wollen, sozusagen, ich weiß nicht, welches Bezahlsystem sie ihnen da vorgeschwebt hat, vielleicht ein Abo einfach, dass ich, solange ich ein Abo habe, praktisch meine detaillierten Statistiken einsehen kann. Und oder auch überhaupt erst detaillierte Statistik erstellt wird. Und insofern wäre es ja auch wieder okay gewesen, praktisch für die eher schwächeren Spieler, die dann eben sich einfach nicht anmelden und nicht bezahlen, dann wird ja niemals eine detaillierte Statistik erstellt. Insofern frage ich mich, wo ist der große Flame-Anreiz?
Ja, das stimmt, das finde ich auch gut. Also für sich persönlich einfach zu erfahren, wie gut ist man wirklich, wo liegen noch die Schwächen, da wäre Dota Buff ziemlich interessant. Aber wenn es jetzt darum geht, von anderen Spielern zu sehen, was die so für Statistiken haben, und dass man das vielleicht in-game noch irgendwie schnell checken kann, das fände ich gar nicht mal so gut.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird mit Dota 2, ob vielleicht Valve auch einfach plant, ein eigenes Ranking einzuführen noch, weil Dota 2 befindet sich ja immer noch in der Beta.
Stimmt.
Wobei viele da sich schon darüber witzig machen, weil ja einige Leute noch 14 Dota 2 Keys in ihrer Spieleliste da irgendwie zu vergeben haben, aber sozusagen die ganze Freundesliste schon irgendwie Dota 2 spielt. Das ist auch immer sehr witzig. Frag mich sowieso, wann das Spiel endlich mal released wird. In Verbindung dazu möchte ich noch kurz anmerken, habe ich letztens ein Spiel von der Fnatic Fragout League gesehen, im Counter-Strike Global Offensive. Und zwar hatte Valve für CSGO ein größeres Update veröffentlicht, was nochmal diese ganzen Waffenverhalten und so weiter verändert hat. Und die Spieler in dieser Liga, die Profis, die haben sich geeinigt, dass sie diese Desert Eagle, die neue, boykottieren, dass sie sie nicht verwenden, keiner, bis Valve praktisch in einem Update wieder die Deagle so fixt, wie sie vorher gewesen ist, oder einfach wieder verändert, weil die Leute eben finden, dass die Waffe momentan einfach zu overpowered ist. Denkt ihr, Valve wird sich dem fügen oder wird einfach seinen Plan weitergehen, so wie jetzt bei Dota Buff auch?
Gerade jetzt, im Endeffekt ist ja E-Sports, sag ich mal, ein Community, also da ist ja die Community eigentlich das Wichtigste. Da ist es ja nicht so, dass einfach einer dort alleine in seinem Kämmerchen zockt und der eine regt sich auf, der andere nicht. Und da müssten ja möglichst auch alle zufrieden sein. Sonst würde ja die Szene nicht so entstehen. Deswegen, gut, klar, würde ich das dann schon als wichtig einschätzen, dass die Entwickler dort auf jeden Fall auf die Spieler hören.
Felix?
Ja. Ja.
Okay.
Genau.
Danke, danke.
Alles klar, hätten wir das auch geklärt.
Endeffekt, okay. Was habt ihr beide so neben Dota? Also gut, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt überhaupt noch Dota spielt oder eher dann Hohn oder gar nichts von beiden. Was habt
Hohn.
ihr Hohn? Hohn. Was habt ihr sonst so die Woche über gezockt? Also vielleicht irgendwas Neues? Das wäre vor allen Dingen interessant.
Ich habe mal, ich hatte ja eigentlich angekündigt, ich will Far Cry 3 erstmal weiterspielen. Da habe ich aber nicht so wirklich Zeit dafür gefunden und mich hat es gereizt, mal in Dishonored reinzugucken schon mal. Hab ungefähr eine Stunde oder anderthalb gespielt. War jetzt bisher ganz okay. Nichts, was mich total vom Hocker gerissen hätte. Aber nach einer Stunde oder anderthalb kannst du eben auch noch keine Schlüsse ziehen, ob das Spiel jetzt nur wirklich was richtig Gutes oder was ziemlich Beschissenes ist. oder ob man sich überhaupt da so wirklich reinfinden kann. Ich fand es auf jeden Fall ganz unterhaltsam bisher.
Das klingt doch schon mal gut. Ich habe es noch nicht gespielt.
Wie weit bist du da ungefähr gekommen innerhalb der ersten Stunde? Also was ist schon alles passiert?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht auf die Uhr geguckt, keine Ahnung, ob es eine Stunde war, aber ich bin so weit gekommen, ich möchte jetzt natürlich nicht spoilern für alle, die es noch nicht gespielt haben. Ich sage jetzt einfach nur so viel, bin praktisch zum Widerstand gestoßen. Ich wurde abgeholt von diesem einen Typen und wir sind gerade mit dem Boot zusammen in diesen Widerstandsunterschlupf gefahren.
Und hattest du da schon irgendwie so ein Level, was ein bisschen offener war als die anderen, wo du wirklich entscheiden konntest, ob du jetzt brachial vorgehst oder dich an allen Wachen vorbeischleichst? Oder war das bisher noch recht stark gescriptet und tutorialmäßig?
Also ich schätze, in der einen oder anderen Situation hatte ich die Möglichkeit, einfach vorbeizuschleichen. Ich habe aber einfach alle umgebracht.
Okay.
Sehr gut. So muss man, so muss das. Felix, was hast du gezockt? Außer Diablo 3.
Wie, was habe ich gezockt? So viel habe ich gar nicht gezockt. Ich habe im Prinzip immer mal so eine Stunde Hotline Miami gespielt. Das hatte ich letztes Jahr, weiß nicht, vielleicht so 3 Stunden gespielt, war aber noch nicht durch. Jetzt geht's so langsam dem Ende zu. Das ist wahnsinnig cool. Also das ist im Prinzip wie ein einziger Trip, Drogentrip oder so. Also das ist total abgefuckt, was da passiert. Da tauchen dann dauernd irgendwelche absurden Gestalten auf und ständig explodiert deiner Spielfigur der Kopf.
Oh.
Und dann
Ich bin.
mit der ganzen Musik und mit den visuellen Effekten ist das ziemlich verwirrend, aber es ist sehr cool.
Ich bin von diesem One-Hit-Prinzip ein bisschen abgeschreckt bisher. Also ich stelle mir das gerade im späteren Spielverlauf so vor wie massig Trial and Error.
Ja, im Prinzip ist es auch so, aber das Schöne ist, dass es, also du hast jetzt nicht irgendwie so, wenn du gestorben bist, dass du irgendwie auf Neuladen drücken musst und dann dauert es 1 Minute, bis es Level geladen hat, sondern wenn du gestorben bist, dann drückst du auf R und es geht sofort wieder am Levelanfang weiter. Also du hast nicht irgendwie noch so ein paar Sekunden oder Minuten, die du warten musst, sondern du kannst direkt wieder loslegen. Und die Musik, die ist auch durchgehend, also wenn du gestorben bist, dann ist es nicht so, dass die Musik wieder von vorne anfängt. Und dadurch entsteht halt so ein gewisser Flow, dass du direkt drinne bleibst.
Okay.
Und das hat auch irgendwie einen ganz absurden Effekt. Also es ist meistens so, dass am Levelanfang gleich ein Gegner steht und meistens mit dem Rücken zu dir. Und das Spiel ist ja unheimlich brutal. Und wenn du so ein Level anfängst, dann hast du noch keine Waffe. Und wenn du den ersten Gegner erstmal so umhaust, dann ist er noch nicht tot. Dann nimmst du ihm seine Waffe weg, was meinetwegen ein Baseballschläger ist oder so. Und wenn er dann am Boden liegt, dann schlägst du ihm erstmal mit dem Baseballschläger den Schädel ein, so 10 Mal, bis er tot ist. Und wenn du das jedes Mal am Levelanfang machen musst, dann entwickelt das eine ganz eigene Atmosphäre. Also das ist echt ein total abgefucktes Spiel, aber es macht eine Menge Spaß, wenn man erstmal so den Dreh raus hat und dann wirklich ohne getroffen zu werden, also darauf läuft es ja letztendlich hinaus, wenn man ohne getroffen zu werden so einen ganzen Raum leert. Das ist echt ein extrem gutes Gefühl.
Okay. Sollte
Sonst,
ich mir vielleicht mal angucken.
ja,
Aber das
also das ist
ist.
auch immer mal wieder im Deal, kostet dann nur so 5 €, das kann ich jedem empfehlen. Und im Geekkeller haben wir da auch einen ziemlich coolen Test von Stefan dazu. Also wer Lust auf das Spiel hat oder wer wissen will, was das ist, der kann da mal reingucken.
Wen jetzt vielleicht die Brutalität abgeschreckt hat, das ist ein sehr. Also, es ist eine Pixel-Grafik, ne? Wenn ich mich
Ja,
jetzt
genau,
recht
also
entsinne, und von
8-Bit,
oben.
16-Bit, genau.
Genau, also es sieht aus wie so ein sehr brutales Gameboy-Spiel,
Genau.
sozusagen. Muss aber ziemlich cool sein. Also ich habe es auch noch nicht gespielt, steht auch noch auf der Liste. Aber ich werde es mir auf jeden Fall auch mal angucken, weil vor allen Dingen auch der Soundtrack so hoch gelobt wird. Und wenn es um Sound geht, da bin ich halt gleich wieder voll am Start.
Das ist allerdings so ein Elektro-Sound. Also wenn man da nicht so
Ja,
der Fan ist, dann ja.
das ist okay. Ich habe
Ansonsten,
ja.
also
Ja?
ich würde noch schnell beenden, was ich sonst so gespielt habe.
Na
Ich habe
klar.
ansonsten noch The Cave gespielt von Ron
Ron
Gilbert.
Gilbert, ja,
Ja,
oh.
also das ist halt so eine Adventure-Legende. Hat, glaube ich, an Monkey Island und so mitgearbeitet.
Genau.
Gehört auf jeden Fall auch zu Double Fine, die ja sowieso für Adventures stehen. Und das gefällt mir ganz gut. Es ist alles so als Jump'n'Run aufgemacht. Man erkundet im Prinzip eine Höhle und muss haufenweise Rätsel lösen. Und es gibt aber so ein paar Dinge, die mich stören. Also es setzt halt wirklich sehr auf diesen Nostalgie-Effekt. Der ganze Humor besteht im Prinzip aus diesem 90er-Jahre Monkey Island-Humor. Wenn man das nicht so mag, dann lässt einen das relativ kalt.
Okay.
Also wenn man gerade noch so ein jüngerer Spieler ist, dann wird man viele Anspielungen auch gar nicht verstehen. Und die Rätsel sind halt wirklich extrem einfach. Und ja, also also es ist halt ein Jump'n'Run-Spiel, aber wenn es ein ganz normales Adventure wäre, dann wäre es von den Rätseln her so schlecht, dass es ein richtig billiges Spiel wäre
Oh,
tatsächlich.
okay. Ja. Also es ist quasi eher so eine Hommage an die Fans quasi der alten Titel.
Ja, also man
Und
wahrscheinlich,
ansonsten.
ja, man muss wahrscheinlich älter als 20 Jahre sein, um das zu mögen.
Und also das habe ich jetzt auch so von der Spielmechanik mitbekommen. Ich will es natürlich jetzt nicht schlecht machen, aber es sah halt ein bisschen aus wie ein vereinfachtes Trine.
Ja, genau.
Einfach.
Ja, tatsächlich ist es auch so. Also du hast
Okay.
im Prinzip drei Helden, zwischen denen du hin und her wechselst. Am Anfang kannst du, glaube ich, zwischen sechs oder sieben Helden auswählen, wer dein Dreierteam sein soll. Und mit den dreien
Ach
spielst du dann
so.
das komplette Spiel durch. Die haben auch alle besondere Spezialfähigkeiten.
Ja,
Und
okay, das.
es ist dann aber so, dass also The Cave funktioniert auch als Koop-Titel. Und wenn du es aber alleine spielst, dann musst du jeden Helden einzeln steuern. Und das ist dann nicht so wie bei Trine, dass im Prinzip alle Helden quasi innerhalb einer Figur sind.
Ja, immer mitlaufen sozusagen.
Genau, sondern du musst jeden Einzelnen bewegen und dadurch hast du massenhaft Backtracking. Du musst
Ja, oh.
Laufwege dreifach und vierfach machen. Und
Ah, das klingt.
wenn du so ein Rätsel nicht auf Anhieb verstanden hast, dann musst du da auch wirklich massenhaft Laufwege erledigen.
Also Designschwächen quasi.
Genau, und dann ist es auch so, dass jede Figur so seine Spe ihre Spezialfähigkeiten hat. Und ich glaube, die sind nicht so ganz ausbalanciert. Also ich habe zum Beispiel den Zeitreisenden genommen und der kann sich durch Wände durchteleportieren.
Oh.
Dadurch kommst du teilweise an Stellen oder löst bestimmte Skripte aus, dass das Rätseldesign nicht mehr richtig hinhaut. Und dann passieren irgendwelche Dinge, die mit dem vorherigen gar nicht mehr so richtig stimmen können. Also es
Schön.
war zum Beispiel so, dass ich irgendeinem Drachen einen Schatz wegnehmen musste. Und dann habe ich mich mit dem Zeitreisenden von hinten an so eine Wand dran geschlichen, habe mich durch die Wand teleportiert, den Schatz weggenommen. Dann galt
Schön.
die Mission quasi als erfüllt. Und der Questgeber hat mir gesagt, als du den Schatz genommen hast, hast du irgendeine Tür geöffnet und der Drache konnte fliehen. Und das ist bei
Ach,
mir aber
schön.
gar nicht passiert, weil ich mich durch die
Ja.
Wand durchteleportiert habe.
Na gut, okay. Gut,
Ja, also.
Zeitreisender und teleportieren. Da war quasi die Felswand vorher nicht da, vor 100 Millionen Jahren. Das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, also, na gut, weißt du, was so die Wertungen sagen? Also,
Ich
sind
glaube,
die dementsprechend.
das Spiel ist ganz gut weggekommen, weil es halt echt charmant ist und die Höhle ist tatsächlich auch eine Persönlichkeit. Also
Ach so, ja,
es gibt
genau.
quasi einen Erzähler und der Erzähler ist die Höhle. Und
Okay.
der lässt dann andauernd irgendwelche lustigen Sprüche ab und dadurch ist das eben wirklich sehr humorvoll.
Ja. Da hat ja Stefan auch einen Geekkeller-Test verfasst.
Genau,
Oder? Ja.
ich weiß jetzt nicht, was sein Fazit war, aber ich glaube, ihm hat es gefallen und generell kann man das Spiel auch empfehlen. Es ist auch nicht so teuer, es ist im Prinzip ein Download-Titel.
Ach so, ne, das geht ja dann noch. Was nicht nur nicht teuer ist, sondern quasi gar nichts kostet, ist das, was ich aktuell immer mal wieder spiele, und zwar Path of Exile. Das ist auch jetzt entweder in der Open Beta oder es ist einfach insgesamt noch in der Beta. Also man kann sich ganz einfach anmelden und das spielen. Und es handelt sich im Endeffekt um ein Action-RPG, was mal wieder so auf den Spuren von Diablo wandeln möchte. Aber zum Glück muss man ja sagen, einen komplett anderen Weg einschlägt. Also komplett anders ist vielleicht auch fast ein bisschen gelogen. Es gibt natürlich wieder so sechs Helden zum Beispiel oder so und so viele Helden. Hier sind es in dem Fall halt sechs. Natürlich wieder Krieger und Zauberinnen und alles Mögliche dazwischen. Irgendwelche Assassinen und Diebe und was gibt's noch? Mönche. Und wo es sich aber echt abhebt, ist erstens vom Grafikstil, der ist nämlich im Gegensatz zu Torchlight 2 und Diablo 3 sehr düster gehalten und auch sehr versucht, realistisch zu halten. Also die Grafik ist auch wirklich schick, muss ich sagen. Und das Skillsystem ist halt wirklich das Innovativste am ganzen Spiel. Der Rest ist natürlich ganz klar Ausrüstung sammeln und Monster umklatschen, wie man es halt kennt. Was aber übrigens sehr viel Spaß macht, weil es sehr fordernd ist. Also jetzt, ich muss sagen, gerade in der Alpha-Phase war das, glaube ich, da war es mir fast zu schwer am Anfang, weil da musste man auch wirklich schon in der Anfangsphase irgendwie eine halbe Stunde mit einem Bossmonster kämpfen, obwohl es quasi das erste Bossmonster war. Ist jetzt übertrieben, aber so in der Drehe. Und jetzt ist es aber wieder ein bisschen besser ausbalanciert.
Oh, das wusste ich gar nicht. Also ich habe das ja auch in der Alpha gespielt und da empfand ich das auch so, wie du gerade gesagt hast. Und das haben sie jetzt echt nochmal einfacher gemacht, oder?
Ja, also sie haben es jetzt einfach besser ausbalanciert. Also jetzt, es ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie 2 Minuten gegen irgendwelche Krabben kämpfen muss und die irgendwie 20 Schläge einstecken, sondern die sterben jetzt halt ganz normal nach 3, 4 Schlägen. Wenn dann aber jetzt mal eine stärkere Gruppe kommt, dann muss man schon aufpassen und es kommen auch zwischendurch einfach mal so mittendrin, kommt halt mal ein Magier, der mit einem Meteoritenhagel um sich wirft und da schaut man sich dann plötzlich so um als Level 2 oder Level 3 Held und fragt sich jetzt, was man so richtig machen soll. Das ist halt sehr schön gemacht. Das ist immer so ein bisschen, also die haben das ziemlich gut hingekriegt, dass es immer mal zwischen Herausforderungen und einfachen Item-Sammeln schwankt. Aber ja, das Skillsystem ist halt so krass. Man hat also dieses Passive, also man hat diesen ganz normalen passiven Skilltree und der ist aber jenseits von normal, weil ungefähr 300, 400 Skills oder vielleicht sogar noch mehr in dem Skilltree sind und man hangelt sich halt quasi an einzelnen selbstgelegenen Pfaden lang, die man sich halt so auswählen kann. Die Zauberin hat am Anfang halt zum Beispiel nur einen, nämlich den Intelligenzpfad, und ein Dieb hat dann zum Beispiel den Pfad Stärke und Geschicklichkeit, und ein Mönch hat dann Geschicklichkeit und Intelligenz, und dadurch kann man sich halt seinen eigenen Helm basteln. Und die aktiven Skills werden durch Kristalle bestimmt, die man immer mal wieder findet oder bei Questbelohnungen bekommt. Und die Kristalle setzt man in Gegenstände ein, also zum Beispiel in Helme. Es gibt dann halt grüne, blaue und rote Sockel und dort setzt man halt jeweils die einzelnen Sachen ein und kriegt halt dadurch dann als Zauberin zum Beispiel durch den einen Skill kriegt man einen Feuerball. Wenn man jetzt den Kristall rausnimmt und einen anderen Kristall reinnimmt, kriegt man zum Beispiel stattdessen plötzlich einen Eis- oder einen Froststoß sozusagen oder bekommt halt durch einen anderen Kristall den Meteoritenhagel mit und das ist wirklich sehr cool gemacht. Dadurch kann man seine Helden erstens super anpassen, indem man einfach die Kristalle immer mitnimmt im Inventar und dann halt sich auf die jeweiligen Gegner anpasst, weil wirklich schon ab Level 1 Gegner mit Resistenzen sind. Also schon ab Level 1 gibt es Gegner mit Resistenz zu Feuer und Resistenz zu Eis. Also man muss da schneller umdenken als jetzt bei Diablo. Und diese Kristalle bauen sich halt quasi auf mit jeder Nutzung. Also desto häufiger man den Kristall nutzt, zum Beispiel den Feuerball, desto stärker wird der mit der Zeit.
Weißt du, ob man die Kristalle handeln kann oder ob man die zwischen seinen Charakteren hin und her tauschen kann?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ich weiß, dass der Handel auch zum Beispiel komplett, also zumindest jetzt mit den NPCs, komplett geldlos abläuft.
Ja, das
Also,
ist sehr interessant. Also es
oder
gibt ja gar kein Gold oder so.
genau, es gibt kein Gold, sondern man handelt halt direkt so, wie man früher gehandelt hätte. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Helm will, dann muss man dem zum Beispiel eine Scroll of Wisdom geben, also so eine Identifizierungsrolle, oder muss halt für ein sehr gutes Schwert muss man ihm halt 2 Schmiedesteine geben. Das ist halt sehr cool. Da gibt es ja noch, ach, da gibt es so viel, da könnte man ewig drüber erzählen. Da gibt es Orbs of Transmutation, heißen die, glaube ich. Das sind dann quasi, die findet man auch zwischendurch. Damit kann man normale Gegenstände zu verzauberten Gegenständen machen und dann kann man die auch noch verbessern und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich ein sehr interessantes System. Bevor ich da jetzt aber eine Stunde drüber rede, würde ich einfach jeden, der sich für Action-RPGs irgendwie interessiert, einfach empfehlen, das mal anzutesten. Das ist auch, glaube ich, nur in Anführungsstrichen nur 5 GB groß. Und die Anmeldung geht relativ schnell und stressfrei. Und es ist wirklich cool. Es ist vor allen Dingen, ich finde es schön, dass sie so gegensteuern gegen das, was jetzt Blizzard und was die anderen machen. Und dass sie einfach versuchen, trotzdem ihr eigenes Ding zu machen. Aber es fühlt sich halt so richtig schön klassisch an. Also es ist nicht, also das muss man dazu sagen, es ist nicht so dynamisch. Also wer diese Dynamik bei Diablo 3 liebt, dass alles rumst und kracht und alles explodiert irgendwo. Das findet man halt nicht. Das ist halt wirklich ein bisschen ruhiger, aber auch fordernder. Und ja, wer das mag, sollte sich das definitiv mal angucken.
Weißt du, ob das, wenn das dann fertig ist, ob das free to play wird oder ob man dafür was bezahlen muss?
Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt ohne so genau Bescheid. Ich weiß nicht, ob du es weißt, irgendwo, oder ob du es, nee, ich weiß ja nicht, ob du es vielleicht irgendwo gelesen hast und jetzt nur den alten Stand noch hast. Oder, also, ich weiß es
Also,
jetzt nicht, ich denke Free to Play, hoffe
ja,
ich.
ich glaube auch, dass es ein Free-to-Play-Spiel wird. Und den Closed-Beta-Zugang konnte man sich Kickstarter-mäßig, glaube ich, erkaufen.
Oh,
Also,
ah,
dass
okay.
man dann einen bestimmten Betrag bezahlt und dann so und so viel Boni bekommt fürs fertige Spiel.
Ja, gut, also so das typische Kickstarter-Programm.
Ja.
Und sagen, ja, gut. Aber ja, auf jeden Fall Empfehlung von mir. Das sollte man sich definitiv mal anschauen, wenn man die Zeit dazu hat.
Genau. Ich würde noch eine Kaufwarnung aussprechen, und zwar am 31. Was haben wir, Januar? Am 31. Januar kommt Omerta, City of Gangsters, und da habe ich jetzt die Demo gespielt und mich so in ein paar Foren belesen und die ersten Tests durchgelesen, und das, was da so zustande, also was da so an Feedback kam und auch was ich so während der Demo empfunden habe, ist halt, dass es ein ziemlich unausgegorenes Spiel ist. Also Omerta sollte im Prinzip ein Spiel werden, was so ein Mix aus Echtzeitstrategie und Rundentaktik wird, und in den 20er Jahren angesiedelt ist in Amerika, also zur Zeit der Prohibition 1920, und in Atlantic City, also was so ein bisschen auf den Zug Boardwalk Empire, wer die Serie kennt, aufspringt. Und dass man dann eben so mit Al Capone konkurriert und so weiter.
Ach so, okay.
Das
Ach
hätte
ja.
ganz cool werden können, so dass man da sein eigenes Imperium aufbaut. Und letztendlich ist es aber so, dass der Schwierigkeitsgrad extrem niedrig ist. Man kann sein eigenes Imperium im Prinzip innerhalb der Kaffeepause bauen. Also wenn man so ein paar Geschäfte hat und die laufen erstmal, dann kann man den PC laufen lassen und eine Stunde walken gehen, und wenn man zurückkommt, ist man reich. Also dieses ganze Balancing funktioniert halt nicht.
Oh, ach so,
Und
okay.
wenn man, also das betrifft halt gerade diesen Endlos-Spielmodus, und wenn man die Kampagne spielt, dann ist es eigentlich auch nicht so eine richtige Geschichte, die man erzählt bekommt, sondern eher ein 10 Stunden langes Tutorial, wo einem jedes Spielelement einzeln vorgestellt wird. Man kann trotzdem Spaß haben, also gerade wer die Zeit mag, also diese 20er Jahre und diese Gangster-Ära, oder wer die Mafia-Spiele toll fand und ja, auch mit Strategie was anfangen kann, für den ist es eventuell noch empfehlenswert, aber es ist halt echt ein anspruchsloser Titel geworden.
Schade,
Ja.
kann man sozusagen sagen. Was gab es sonst noch? Gab es wieder irgendwas Kinotechnisches, was man unbedingt, also was jetzt die Leute unbedingt mal sehen sollten? Erik, kennst du dich überhaupt so mit Kinofilmen aus? Also ich muss ja auch zugeben, dass ich mich wenig mit Kinofilmen beschäftige. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich habe keine Ahnung.
Okay,
Okay,
dann würde
sehr
ich da schnell einhaken. Und zwar,
genau.
es ist ja immer noch Oscar-Saison. Also, ich glaube, am 23. Februar ist die Oscar-Verleihung, und ja, die ganzen Produktionsfirmen bringen jetzt halt ihre Filme in die Kinos, auch in Deutschland. Und zurzeit läuft halt immer noch Lincoln von Steven Spielberg, und der Lincoln-Darsteller Daniel Day-Lewis gilt als Top-Favorit, was die Hauptdarsteller-Kategorie angeht. Also wer sich so für Historiendramen interessiert, dem wird Lincoln wahrscheinlich gefallen. Ansonsten läuft Gangster Squad. Das ist vom Regisseur, der auch Zombieland gemacht hat. Und wer Zombieland gesehen hat, der weiß wahrscheinlich, dass es halt so ein Film ist, der sehr auf Humor setzt und der sehr stark so stilisiert ist, was die Inszenierung angeht.
Ja, der war sehr cool.
Und Gangster Squad ist jetzt halt auch so ein Film, der zwar in den 40er Jahren angesiedelt ist und im Prinzip ein Drama ist, aber letztendlich ist es dann doch ein Film, der viel auf Action setzt und eigentlich ein reiner Unterhaltungsblockbuster ist. Und ansonsten ganz neu, diesen Donnerstag läuft Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow, keine Ahnung, wie man die auf Deutsch oder Englisch ausspricht. Jedenfalls hat die The Hurt Locker gemacht. Das war irgendwie vor 2 Jahren so ein ziemlicher Oscar-Favorit. Und Zero Dark Thirty ist halt jetzt der Film, der auch wieder im Afghanistan-Konflikt angesiedelt ist. Und da geht's um die Jagd nach Osama Bin Laden. Also jetzt so rein politisch habe ich jetzt wahrscheinlich Mist erzählt, aber auf jeden Fall geht's um die Jagd nach Osama Bin Laden.
Ja.
Und das ist auch irgendwie ein ziemlicher Oscar-Favorit. Und wer keinen Bock auf Oscar und den ganzen Scheiß hat, der guckt sich einfach The Last Stand an mit Arnold Schwarzenegger. Das ist ein Film vom koreanischen Regisseur Kim Ji-woon. Der hat so Filme gemacht wie zum Beispiel The Good, The Bad and The Weird oder I Saw the Devil. Und der hat jetzt zum ersten Mal so einen Hollywood-Blockbuster gemacht und Arnold Schwarzenegger ist eben mit dabei und in seiner ersten Hauptrolle seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Und es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Comeback. Der Film macht eine Menge Spaß, ist in Deutschland zwar geschnitten, allerdings nur um 20 Sekunden und ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Also es ist ein reiner Actionfilm und macht eine Menge Bock.
Okay. Ich würde unbedingt noch A Bittersweet Life anhängen von Kim Ji-un, weil der ist genauso grandios. Und bitte, wenn ihr euch das anschauen solltet, erst A Bittersweet Life und dann I Saw the Devil. Mit demselben Hauptdarsteller, hat zwar eigentlich nichts direkt miteinander zu tun, aber so wird es wenigstens zeitlich richtig rum.
Genau.
Ja, okay, also kinomäßig auch quasi alles soweit im Lot. Ich muss auch unbedingt mal ins Kino gehen, ich habe ja auch noch tausende Filme nachzuholen, aber das, was jetzt aktuell kommt, klingt ja auch einiges gar nicht mal so schlecht. Ihr habt tatsächlich auch wieder Fragen gestellt, deswegen legen wir jetzt, denke ich mal, los. Und schauen mal, ob wir es diesmal auch wieder einigermaßen gut hinkriegen, die Fragen zu beantworten.
Ja, wir haben tatsächlich Fragen über Twitter bekommen. Eine Frage von Frau Scheinprobleme. Also das ist ihr Twitter-Name, das war jetzt keine Beleidigung.
Okay.
Und zwar fragt sie, lieber runde Ecken oder eckige?
Das beantworte ich.
Das ist dir zu persönlich.
Das ist ja, nee, das ist mir zu schwer. Ich sage eckige Ecken.
Okay, willst du was dazu sagen oder soll ich die nächste Frage vorlesen?
Moment. Nee, mach ruhig weiter.
So, ich hoffe, wir haben deine Frage gut beantwortet.
Ich denke auch ausreichend.
Sind wir jetzt beim Duzen oder?
Ja.
Okay.
Das habe ich jetzt so eingeführt.
Die nächste Frage ist vom Knobelfranz, der sich auch Jabba die Nutte nennt. Und der hat gefragt, wer bin ich wirklich? Mein Herz kennt den Weg nicht.
Ich würde sagen, du bist Knobelfranz und ich hoffe, du bleibst immer Knobelfranz und bleib immer Jabba die Nutte. Denn damit kommst du im Leben definitiv weiter.
Kai fragt, wenn ihr die Wahl habt, weiblicher oder männlicher Held?
Also ich hatte ja mal einen sehr lustigen Kommentar gehört, dass einer gesagt hatte, ich weiß es gar nicht, wer es war, dass er lieber weibliche Charakter spielt, weil er den dann wenigstens auf den Arsch gucken kann und nicht irgendwie in seinen unendlichen Stunden des MMORPGs die ganze Zeit auf einen männlichen Arsch starren muss. Ja, gut.
Also das ergibt schon Sinn, ja.
Ja, gut, aber wie man es nimmt. Also ich spiele tatsächlich auch wirklich meistens männliche Charakter, weil das einfach zur Identifikation beiträgt. Aber wenn es dazu passt, dann nehme ich auch mal einen weiblichen Charakter. Also gerade jetzt bei Action-RPGs sind halt einfach mir, also gerade bei Diablo sind mir Zauberinnen einfach lieber als Zauberer.
Ja. Und, also jetzt, Männer in Kleidern gefallen dir nicht so.
Ja, doch schon, aber nicht bei Diablo. Und ja, deswegen, und auch die, gerade bei Diablo 3, die Dämonenjägerin, wie sie beworben wurde, würde ich dann auch halt einfach weiblich spielen, weil es für mich dann besser zur Rolle passt. Aber jetzt so Spiele, die ja, was?
Buffy willst du spielen, sozusagen.
Ja, sozusagen, ja, Buffy die Dämonenjägerin. Mit wem auch immer. Und ja, genau, aber in Spielen, wo man quasi so bisschen eine freie Welt hat oder auch freie Entscheidungen treffen kann und vielleicht sogar in der Ego-Perspektive spielt, wie bei The Elder Scrolls, dann doch lieber einen männlichen Charakter. Zumindest bei mir sieht es so aus.
Ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich, gerade in irgendwelchen Singleplayer-Titeln, die atmosphärisch dicht sind oder so, dann möchte ich mich gern mit meinem Helden da irgendwie identifizieren können. Und ich kann mir mich so schlecht mit Brüsten vorstellen. Deshalb dann auch
Ich
männlich.
nicht.
Ach so, das war sehr
Süß.
tief. Okay, dann sage ich noch schnell was dazu. Und zwar, in MMOs würde ich immer einen weiblichen Charakter nehmen, weil man dann mehr Hilfe von anderen Spielern bekommt.
Oh.
Du Sexist.
Ja.
Das
Oh
ist
nein.
tatsächlich so.
Oh. Aufschrei-Tweets. Alle bei @artemis_187 Aufschrei-Tweets. Okay. Schnell, nächste Frage.
Ja. Der Donk639 schreibt, wie alt seid ihr denn alle? So. Nee, halt, ich habe die Frage falsch gestellt. Wie
Okay.
alt seid ihr denn? Nee, warte. Wie alt seid ihr alle denn? So.
Seid
So.
ihr alle denn so?
Gott.
Also ich bin jetzt mittlerweile 20 Winter alt. Fast schon 21 Winter alt.
Hast du echt jedes Mal die Winter mitgezählt?
Ja, habe ich mir die Mühe gemacht. So, Erik ist der Älteste in der Runde. Ich kann
Ja,
es leider nicht
der kennt ja auch noch Spiele wie Command and Conquer und so ein Scheiß.
betonen.
Ich bin zarte 23 Jahre alt.
Felix.
Ja, ich sag nichts dazu. Nächste Frage von Rinku. Der
Du musst
fragt.
jetzt schon die User-Fragen hier auch beantworten. Ach
Felix
ja.
ist so alt wie ich. So, jetzt habe ich es verraten. Weiter.
Ja, Rinku fragt 72, nee, 42 oder 73?
Ach so.
Ja, da mussten wir uns erstmal informieren, wofür 73 überhaupt steht.
Nein, ich wusste es.
Nein, du wusstest nicht.
Natürlich wusste ich es.
Jetzt oute dich bitte nicht als Big Bang Theory Fan. Enttäusche uns nicht.
Muss ich Fan sein, um das zu gucken? Ich habe erst vorletzte Nacht wieder einen Film geguckt, der total scheiße war.
Naja, also dieses mit der 73 ist aus Big Bang Theory Episode 73. Und wenn du die gesehen hast, dann bist du ja wohl Fan.
Warum?
Naja, wer 73 Episoden sich davon antut.
Ich bin jetzt auch in der fünften Staffel angekommen.
Ah, oh, ich will nicht Teil des Podcasts sein.
Ja, also ich muss ja wirklich sagen, es ist wirklich ab der zweiten Staffel oder ab der dritten Staffel eigentlich wirklich abartig schlecht geworden. Ah, ne, ich bin sogar schon in der sechsten. Oha. Es ist wirklich ab der zweiten oder dritten Staffel ziemlich schlecht geworden, aber ich konnte halt einfach nur aufhören. So, vielleicht liegt es auch einfach an Kelly Coco.
Dann sag doch
Fahrradfahrerunfall
gleich,
mit
dass du es gut
offenem
findest.
Beinbruch oder so. Man kann einfach nicht weggucken.
Ja, man kann. Ey. Nee, also ich würde es jetzt mal zum Großteil auf Penny schieben. und
Sexist.
ja. Aufschrei. Nee. Genau. Was war jetzt die eigentliche Frage? Achso, ich natürlich immer 42.
Ja, ich bin auch für 43.
Ich bin auch
Wobei,
für
die
43.
73 ist eigentlich mathematisch ganz interessant, wenn man sich mal so durchliest, was da so die Argumente für die 73 sind. Aber 42 ist cooler.
Ja,
Hätte ich jetzt auch
definitiv
geraten.
cooler.
Okay. Was haben wir noch so im Angebot?
Im Angebot haben wir noch eine Frage von Herrn Stefan Bauer.
Okay.
Steven Bauer war übrigens der, der den Kumpel von Scarface gespielt hat.
Ist aber nicht sein Vater, denke
Was?
ich. Ist aber nicht sein Vater, denke
Nee,
ich mal.
das ist tatsächlich er, der jetzt die Frage gestellt hat. Deshalb hat er die Frage auch auf Englisch gestellt.
Okay.
Und zwar, would you rather fight 100 duck-sized horses or one horse-sized duck?
Okay, Stefan, du warst zu lang auf Reddit unterwegs. Denke ich ganz stark. Tja, schwierig. 100 entengroße Pferde können ihn ja trotzdem in der Masse ertrampeln. Aber eine pferdgroße Ente
Die
kann
hat einen
eben
ganz
auch.
schönen Schnabel, du.
Ja, die kann und vor allen Dingen. Nee, das lasse ich jetzt lieber mal weg. Ich beschränke mich mal auf die Vorderseite der Ente. Ja, ich würde wahrscheinlich lieber trotzdem die pferdegroße Ente bekämpfen. Weil,
Echt? Ach du Scheiße.
ja,
Hä,
ach
aber
nee,
die
es
ist doch
ist,
so sicher?
ja, im Endeffekt,
Aber
Punkt ist einfach, die gibt den schöneren Braten am Ende.
Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, womit man kämpft. Also wenn man.
Also ich kämpfe ehrlich gesagt weder gegen Enten noch gegen Pferde.
Ja, und ich auch Pferde relativ selten. Ja auch gar nicht. Es geht ja nur um die Größe von Enten.
Wobei ich schon mal so eine explodierende Ente gesehen habe.
Eine explodierende?
Eine explodierende und dann natürlich eine explodierte. Zwangsläufig. Okay. Ja, auf die ist so eine Steinplatte draufgefallen. Das sah nicht schön aus. Lange ist es her. Und das ist echt nichts Appetitliches, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann ich mir irgendwo vorstellen.
Also es hört sich ungefähr so hässlich an, wie es aussieht.
Okay. Ich denke schon, dass man eine pferdgroße Ente... Ja gut, es kommt auch an, mit welchem Waffenarsenal. Mit bloßen Händen könnte man vielleicht 100 endgroße Pferde zertrampeln, am ehesten noch. Oder einfach mit Steinen totschlagen. Jetzt kommen wir von Sexismus zu Tierquälerei oder Tiertötung. Das liegt aber alles an unseren Zuhörern, wollte ich nur mal sagen, weil ihr stellt uns ja die Fragen. Wir sind ja nur die, die es beantworten. Oder so. Also ja, bei mir, ich bleibe trotzdem bei Pferd, große Ente. Fertig.
Okay.
Ja, wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt.
Nee.
Haben wir jetzt, denke ich, uns lang genug die Münder fusselig geredet. Deswegen würde ich uns alle, oder mich vor allem, jetzt verabschieden. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns sehr bald dann alle wieder. Also, ciao.
Macht's gut.